Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich vermute, dass einigen von Ihnen diese Beobachtung neu ist. Bevor Sie durch das Hauptportal in die Johanneskirche eintreten, werden Sie links und rechts mit der klassischen Szene des Sündenfalls begrüßt. Eva mit dem Apfel, die Schlange und Adam. Diese sind vermischt mit Ornamenten sowie mit Tieren und Blumen jeweils links und rechts auf den Kapitellen der Säulen dargestellt. Darauf ruht das Portal des Sandsteinbogens. Sie haben es vor sich auf dem Foto. Es ist ein schönes Kunstwerk der Neorenaissance, hergestellt in Berlin. Wie vieles, was hier an Ornamenten war und an Stuck und ist noch. Ein Jahr zum Leben wird dort beschrieben und ein Jahr zur Schöpfung und zur Schöpfung, die schon angedeutet wird, auf die wir uns freuen, auf die neue Schöpfung. In der heutigen Predigt werde ich zunächst auf die Symbolik dieser Darstellung für eine Kirche eingehen. In einem zweiten Teil betrachte ich die Folgen des Sündenfalls für unser Menschsein und die Schöpfung insgesamt und schaue noch einmal genauer auf Eva und Adam, bevor ich abschließend auf das Geschenk der Versöhnung durch Jesus Christus eingehe. Doch zunächst zur Symbolik des Hauptportals der Johanneskirche. Welche Botschaft kann das sein? Adam und Eva zur Begrüßung? Ein bekanntes Weihnachtslied gibt uns die Antwort. Wir haben es gesungen. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich in seinem höchsten Thron, der heut schleust auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Das bedeutet, der Himmel ist wieder offen. Das Tor zum Reich Gottes wird aufgeschlossen und Jesus ist der Schlüssel in den Himmel. Und weiter heißt es in Vers 6, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und dieser Vers führt uns zurück zur Szene des Sündenfalls und dessen Konsequenz. In 1. Mose 3 wird es beschrieben. Da wies ihn Gott der Herr an, aus dem Garten Eden rauszugehen, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Baum des Lebens. Nun, wenn durch Jesu Kommen die Bewachung des Baumes des Lebens nicht mehr nötig ist, steht auch kein Cherub mehr dafür. Vor dem Garten Eden, dem Paradies, der Weg zu Gottes Himmelreich ist also wieder geöffnet. Um diese frohe Botschaft direkt im Haupteingang einer Kirche ganz zu verstehen, müssen wir einen Schritt weitergehen und fragen, was ist eine Kirche? Das Wort Kirche ist vom griechischen Wort Kyriakos abgeleitet, das heißt dem Herrn gehörig. Dem Herrn gehört die Kirche, ist also immer die Kirche ein Haus Gottes. Die ersten eigenständigen Kirchengebäude wurden Ende des 3. Jahrhunderts, Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus erst gebaut. Vorher versammelte sich die verfolgte Christengemeinde meistens in Häusern oder in Verstecken. Die älteste Kirche Gießens ist übrigens die Wissecker Michaeliskirche mit ihrer Ersterwähnung 778. Und der Bau von Kirchen ist bis ins kleinste Detail von theologischer Symbolik geprägt. Nahezu jedes Element vom Grundriss bis zur Ausrichtung, bis zu dem Inventar, zumindest dem Grundinventar, hat alles eine Bedeutung. Eine Verbindung soll gezeigt werden zwischen Erde und Himmel. Einige Beispiele dazu, das Portal. Ja, es symbolisiert jedes Portal die Pforte zum Himmelreich und den Übergang von der profanen, von der weltlichen Sphäre in die heilige Sphäre. Unsere katholischen Geschwister haben das Weihwasser, das macht es nochmal mit einem Ritual sehr deutlich. Eine Kirche ist also immer ein Grenzort zum Heiligen. Und der Hauptraum einer Kirche heißt Kirchenschiff. Es symbolisiert die Kirche als rettende Arche, die die Gläubigen sicher durch die Stürme des Lebens und der Anfechtung durch das Böse führt. Unser Altar speziell greift diese Botschaft auf und bezieht sie eindeutig auf Jesus, den Retter und Herrn und Heiland. Er ist mit uns im Boot. Er ist unsere Arche, unsere Rettung. Und ein weiteres Merkmal des Kirchbaus ist das Spiel mit dem Licht. Möglichst große farbige Glasfenster, je nach Bauetappe, filtern das Sonnenlicht. Dieses Licht steht für die Gegenwart Gottes und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Die Gotik zwischen 12. und 16. Jahrhundert trieb diese architektonische Symbolik auf die Spitze. Der gotische Baustil wollte nichts Geringeres als das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes, auf Erden sichtbar machen. Eine Spitze, die bis zum Himmel reicht und die Macht und Größe Gottes zeigt, sowie ein prachtvolles Licht, das die göttliche Fülle widerspiegelt und seine Liebe. In den großen gotischen Domen, in Köln oder Straßburg oder wo auch immer, wird das sehr, sehr deutlich. Aber auch hier in der Johanneskirche haben wir das Spiel mit dem Licht und wir haben auch das himmlische Jerusalem über mir im ersten Seitenfenster der Nordwand. Ich fasse zusammen. Mit dem Sündenfall wurde die Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen getrennt und die Tore zum Paradies wurden seither von Engeln bewacht. Mit der Menschwerdung Gottes in Christus ist der Himmel jedoch wieder offen. Und das wird konkret im Bau von Kirchen gezeigt. Das Haus Gottes ist geöffnet, zeigt die Größe Gottes und lädt zum Gottesdienst ein. Als Nachkommen von Adam und Eva sind nun wieder alle Menschen in die himmlische Gemeinschaft mit Gott eingeladen. Doch schauen wir nochmal zurück an den Anfang der Menschheit. Offensichtlich hat die Trennung von Gott nicht nur negative Folgen für die Schöpfung, für die Natur und die ganze Welt gebracht, wie es uns Kriege und der Hass zwischen Völkern und Menschen leider zeigen, sondern auch vielen trennten Zündstoff in die Beziehung der Geschlechter. Wenn wir heute in unsere Welt blicken, in unsere Medien, in die Talkshows, die Ratgeberabteilung, der Buchhandlung, in die Politik, oder ganz still und ehrlich in unser eigenes Erleben, dann spüren wir ihn manchmal mehr oder weniger tief, einen schmerzhaften Graben, der sich zwischen den Geschlechtern auftun kann, zwischen Mann und Frau. Auf der einen Seite erleben wir den berechtigten Schrei nach Gerechtigkeit. Wir stehen seit Jahrhunderten bis heute, sehen wir eine Unterdrückung, in denen Frauen klein gehalten, unsichtbar gemacht und auf wenige Rollen reduziert wurden, bis hin zu den aktuellen Auswüchsen, in denen Männer sich Mütter leihen und Frauen kaufen. Auf der anderen Seite erleben wir heute oft eine lähmende Verunsicherung. Männer wissen nicht mehr, wer sie sein dürfen oder sollen. Paare reiben sich im Kleinkrieg der gegenseitigen Erwartungen auf. Und mittendrin erleben wir eine Polarisierung, die uns einredet, ihr müsst Konkurrenten sein. Entweder herrscht der eine oder der andere oder umgekehrt, die eine und der andere verliert. Die Frage nach der eigenen Identität, der eigenen Rolle, kann zur echten Qual werden und zum Ringen. Wir blicken heute zurück auf den Anfang. Nicht, um alte Schuldzuweisungen und falsche Klischees zu wiederholen, sondern um zu verstehen, wo die eigentliche Wunde liegt, wie radikal und unendlich tief dann die Heilung ist, die Gott uns in Christus anbietet. Denn die gute Nachricht des Evangeliums lautet, Gottes Liebe will keine Verlierer und Sieger. Sie will Versöhnung. Sie will das Geheilte gegenüber und das Geheilte miteinander. Blättern wir nochmal das allererste Buch der Bibel auf, die Genesis, wie wir es schon gehört haben in der Schriftlesung. Dort beginnt Gottes ursprüngliches Ziel für die Menschheit uns vor Augen geführt. Und dieser Plan Gottes ist von atemberaubender Schönheit. Da heißt es in Kapitel 1, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Das Abbild Gottes ist kein Single-Projekt. Gott ist ja in sich selbst Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deshalb ist es da schon deutlich, dass es um Polarität geht, die zusammenspielt, um Ergänzung, den Austausch, die feine Nuance von Mann und Frau, aber auch insgesamt die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Menschen. Erst in dieser Komplementarität kann die Fülle Gottes auf der Erde sichtbar werden. In diesem Sinne gibt es in der jüdischen Tradition eine wunderschöne Auslegung zum zweiten Schöpfungsbericht. Denn in der Bibel gibt es in Mose 2, 1. Mose 2, einen weiteren, anderen Bericht zur Schöpfung des Menschen. Dort, so wird berichtet, formt Gott die Frau aus der Zela des Mannes. Das soll wir übersetzen mit Rippe, aber im Hebräischen heißt es Seite. Und die Rabbiner, die jüdischen Rabbiner sagen, Gott nahm die Frau nicht aus dem Kopf des Mannes, damit sie über ihn herrsche. Er nahm sie nicht aus seinen Füßen, damit er auf ihr herumtrample. Er nahm sie aus seiner Seite, ganz nah an seinem Herzen, damit sie auf Augenhöhe miteinander ins Leben gehen, sich gegenüberstehen. Von Anfang an war die Schöpfung also nicht auf Hierarchie und Macht ausgelegt, sondern auf eine harmonische Ergänzung, in der zwei eigenständige Menschen einander in Liebe begegnen. Und dann kommt der Moment, der alles verändert. Zunächst zumindest, über tausende von Jahren. Uns begegnen die Schlange und Eva. Die Bibel nennt Eva die Shava, die Lebendige, die Mutter alles Lebendigen. Und sie ist diejenige, die im Paradies offensichtlich die Sehnsucht nach Erkenntnis, nach dem Baum des Lebens, nach mehr in sich trägt und die trotz dann des Sündenfalls die Urmutter Jesu Christi ist. Ihr Nachkomme wird den Kopf der Schlange zertreten, sagt Gott selbst. Und wie Jesus das macht, sehen wir im Altarfenster. Sie sehen die Schlange, den Drachen zu Christi Füßen. Das Unheil mag zwar seinen Weg über die Frau genommen haben, doch das Heil kam ebenso über die Frau zurück. Und das sei bemerkt, dass Gott Mensch wurde, war eine Sache zwischen Gott und der Frau, ganz ohne den Mann. Die Jungfrauengeburt stellt nicht nur unseren Verstand in Frage, sondern auch den männlichen Anspruch auf die eigene Kraft und arrogante Omnipotenz. Eva allein ist die Mutter aller Lebendigen und Maria, die Mutter Jesu, beide gehören in großer Würde zusammen. In der kirchlichen Tradition jedoch wurde Eva allzu oft zur Alleinschuldigen gemacht und klein gehalten. Doch das ist eine falsche Sicht. Warum? Der orthodoxe Theologe Paul F. Tikhomos hat einmal einen faszinierenden Satz geschrieben. Er dreht den Spieß um und sagte, Satan hat sich für die Verführung des Menschen ganz bewusst Eva ausgesucht, weil sie das stärkere, spirituell tiefere Wesen war. Mit Adam allein wäre das so nicht gelungen. Also Satan attackierte, so Evtokimov, die Festung der Menschheit dort, wo sie am stärksten war, bei Evas Sehnsucht nach Weisheit und der Versuchung, ihr werdet sein wie Gott. Also bei der Sehnsucht nach mehr, obwohl das dann eine Falle war. Und was tut Adam? Er steht daneben. Er schweigt. Er nimmt keine Verantwortung auf sich. Und als Eva von der Frucht isst, greift er stumpf zu, ohne nachzudenken. Das, was damals zwischen Eva und Adam war, ist sicher nicht zu verallgemeinern. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab und gibt es starke Frauen und starke Männer, genauso wie es auch schwache Männer und schwache Frauen gab und gibt. Die Tragödie des Sündenfalls ist also nicht, dass die Frau in die Welt die Sünde gebracht habe. Das ist ein furchtbares Missverständnis, das Generationen von Frauen traumatisiert hat. Die Tragödie ist der Bruch des Wir. In dem Moment, als Gott beide zur Rede stellt, schiebt Adam die Schuld sofort von sich. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir den Apfel gegeben. Die war's. Sehen Sie, was hier stirbt? Nicht nur die Beziehung zu Gott, es ist das Gegenüber, das stirbt. Aus dem staunenden Wort vorher des Adam, du bist Fleisch von meinem Fleisch, wird ein anklagendes, die da ist Schuld. Liebe Gemeinde, das ist nicht der Schöpfungswille Gottes, das ist die Krankheitsdiagnose des Sündenfalls. Trennung, Vereinzelung, Spaltung ist die tiefe Wunde der Menschheit. Machtmissbrauch auf der einen Seite, Entfremdung und Verletzung auf der anderen. Satan ist der Diabolos, der Teiler, der Durcheinanderbringer, der Trenner. Christus ist der Symbolus, der wieder zusammenbringt, was zusammengehört. Wenn wir also stehen bleiben würden, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern überhaupt zwischen uns Menschen, bei dem, was uns an dieser Hypothek des Sündenfalls mitgegeben ist, dann wären wir verloren im ewigen Streit. Dann gäbe es nur den zynischen Blick auf die zerbrochene Schöpfung, bei der wir uns gegenseitig in starre Schubladen stecken, verurteilen und schuldig sprechen. Aber genau hier bricht das Licht des Evangeliums herein. Gott hat uns nicht in unseren Gräben sitzen lassen. In Christus ist Gott selbst Fleisch geworden. Und Jesus bricht auch das männergeprägte Muster der Macht seiner Zeit. Er bricht es auf und damit auch für uns radikal für immer. Er spricht mit der samaritanischen Frau am Brunnen. Ein absoluter Tabubruch für einen jüdischen Rabbiner. Er nimmt sie theologisch ernst. Er lässt sich von Frauen unterstützen. Sie gehören fest zu seiner Nachfolge und begleiten ihn treu bis unter das Kreuz. Die meisten Männer unter den Jüngern sind schon abgehauen, haben sich weggeduckt wie Adam. Und als Christus von den Toten aufersteht, sind es nicht die männlichen Apostel, die als Erste die Osterbotschaft erhalten. Es ist Maria Magdalena und andere Frauen, die ersten Zeugen der Auferstehung. Jesus stellt die ursprüngliche Würde der Schöpfung wieder her. Er blickt Frau nicht als Besitztümer oder Objekte an, sondern als vollwertige, heilige Ebenbilder Gottes. Und er zeigt den Männern ein völlig neues Bild von Männlichkeit. Nicht Herrschaft, sondern Dienst. Nicht Faust, sondern Fußwaschung. Nicht Macht demonstrieren, sondern das Leben teilen, hingeben und Verantwortung übernehmen. Und das Kreuz von Golgatha, in diesem Kreuz und an diesem Kreuz, da passiert die eigentlich kosmische Versöhnung. Der Apostel Paulus beschreibt das im Epheserbrief so, denn er ist unserer Friede, der aus beiden, also aus dem, was Gott und Menschen getrennt hat, eins gemacht hat und den Zaun der Feindschaft abgebrochen hat. Und im Galaterbrief ruft er uns die revolutionären Worte zu, die das Fundament unserer Freiheit sind. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Vor dem Kreuz ist jede Hierarchie tot. Vor dem Kreuz gibt es kein besser oder schlechter. In Christus sind wir alle gleichermaßen bedürftig nach Gnade und unendlich geliebt. Wir sollten und können, und eigentlich ist es uns auch das, was uns am besten tut, Christus in die Mitte unserer Beziehung zu stellen. Denn wo seine Liebe regiert, da schaut der Mann die Frau an und die Frau den Mann und beide sagen staunend: Du bist mein von Gott geschenktes Gegenüber. Gemeinsam spiegeln wir die Herrlichkeit unseres Schöpfers wider. Das gilt auch für die Menschen überhaupt untereinander, für alles miteinander, eben nicht nur in der Ehe, sondern für alle Dimensionen des Zusammenlebens zwischen den Menschen, unabhängig von irgendeinem Geschlecht. Möge Gott uns diese versöhnende Kraft täglich schenken und uns jedes Mal beim Eintritt durch das Portal einer Kirche daran erinnern. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.